Also schon. Hallo und willkommen. Es ist mal wieder Zeit, auch wenn es heute Mittwoch ist und nicht Dienstag, für einen NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Und ich erzähle euch immer wieder hier, dass Tissot, oh sorry, ich habe gerade noch den Rest des Armbruchs gegessen, dass Tissot auf der Zeitnehmer der NBA ist, der Fieber. Das ist generell natürlich eine tolle Firma. Eine Sache hatte ich aber zuerst unterschlagen, weil einfach die Lieferung nicht möglich war. Aber jetzt gibt es sie wieder und ihr fragt euch natürlich vollkommen zu Recht, Moment mal, was meint der Typ eigentlich? Und da zeige ich euch einfach mal das. Ja, die Tissot PX Powermatic 80 Damian Lillard Special Edition. Viele Buchstaben. Ich will ehrlich sein, ich weiß auch nicht, was die alle bedeuten. Na gut, Damian Lillard, die Buchstaben sagen natürlich schon was. Ich sehe aber die Uhr und das ist natürlich zeitloser Style. Hat Tissot sein Brand Ambassador Damian Lillard auf den Leib geschneidert, sagen wir es mal so. Ja, könnt sehen, viele Details eingebaut. Kann auch mehr anzeigen. Ah, genau. Hier kann man auch sehen, wie das mit Ball in der Hand aussieht. Und kann man jetzt wieder bestellen. Das habe ich für mich geguckt. Verschiedensten Längen. Von daher, ja, falls euch das hier anspricht oder ihr das Video mit Damian Lillard gucken wollt, das haben wir jetzt nicht. Schaut gerne mal rein. Ihr werdet auch, falls ihr später zugekommen seid oder es vergessen habt, später da drüben wieder die Links sehen zu Tissot und da einfach mal reinklicken. Niemand das hört im Baseball-Shirt habe. Ich hatte kurz vor knapp eben überlegt, fuck, wenn ich die gleichen Sachen anhabe wie heute beim Podcast, können Leute vielleicht unterscheiden oder denken, hey, das habe ich doch im Podcast gehört, wieso finde ich das nicht? Von daher dachte ich mir, hey, als Service ziehe ich einfach mal noch dieses Dodgers-Shirt drüber, was letztens bei wo bist du denn geschossen? Billig im Netz für 20 Euro. Bin jetzt kein großer Fan von den Dodgers, aber mit meinen blauen Augen macht das total viel Sinn. Ansonsten, ja, sorry für die Verschiebung von gestern auf heute. Aber ich dachte mir, Bayern, das ist erfahrungsgemäß immer so, dass wir die wenigsten Leute einschalten, wenn die Bayern parallel Champions League spielen. Heute spielt sicherlich auch der BVB, gar keine Frage. Und ich glaube, Barca spielt gegen, wen spielen die nochmal? Gestern war Man City gegen Real und heute ist Barca gegen... Ich habe schon wieder vergessen. Ist auch egal. Wir sind ja Basketballfans, nicht um die Fußballfans. Und ihr könnt auch das Spiel laufen lassen und einfach... Paris, genau. Paris, PSG. Könnt das Spiel auch laufen lassen und die Spiele laufen lassen. Und nebenbei hört ihr hier trotzdem zu. Die Regeln sind immer die gleichen. Ihr stellt die Fragen. Ich beantworte die alle nacheinander weg. Und könnt auch jetzt schon anfangen, Fragen zu stellen. Und solange ich da keine sehe... Meander ich mich weiter mal hier durch. Ansonsten gibt es natürlich alle Favorites, die ihr so habt. Wir werden natürlich Immaculate Grid spielen. Hoffentlich fällt mir ein Thema ein für erstes Zeit oder hat einer von euch vielleicht einer eins parat, dann haut es gerne rein in die Kommentare oder hier in den Chat. Ich gucke nachher nochmal, ich hatte aufgerufen, auch bei Social Media, ob wir irgendwas noch haben. Hatte ich aber für nichts gesehen, vielleicht ist dann rausgekommen. Von daher... wie gesagt, haut alles raus. Und das ist schon die erste Frage. Jetzt müsst ihr aber mal das Fenster aufmachen, dass ich diese Fragen auch reinrufen kann. Kleinen Moment. Ist auch direkt, heute war ein stressiger Tag. Menge geschafft, aber irgendwie auch eine Menge Stress gehabt. Kind war zu Hause mit zweiten Tag Magen-Darm. Das ist ja natürlich immer, ist ja so, dass das einen dann immer auch ein bisschen noch dann aus der Bahn wirft mit den Sachen, die man machen möchte. Naja. Auf jeden Fall. Oh, und ich sehe direkt, dass hier schon wieder die Twitch-Dinger fehlen. Von daher sage ich, schreibe ich hier nochmal rein. Ich schreibe einfach mal gerade Next Mac. Ich muss auch immer einen Chat reinschicken, damit es wieder reingezogen wird. Verzeiht mir diese Werbung für meine eigenen Inhalte. Dann gucke ich es bei Twitch rüber. Denn da war die erste Frage. Da steht nämlich: Moin Dre, wie findest du die Saison von Dante Exum und sollten die Mavs ihm einen längeren Vertrag geben? Ja, das ist eine Saison. Ich glaube, wenn wir uns zurückerinnern, vor der Spielzeit hatte ich die Verpflichtung als positiv gesehen, weil ich dachte, hey, also wenn der defensiv das bringen kann, was man bei ihm ja immer irgendwie verortet hat, wenn er halbwegs von seinen Dreier trifft, dann wird das wahrscheinlich eine gute Verpflichtung sein. Habe auch zugesagt, aber mal abwarten. Ne, der hatte halt was zwei Kreuzbandrisse. Mal gucken, was da geht. Dann habe ich ihn auf Okinawa gesehen, dachte so, oh krass, also ich dachte eigentlich, der wäre athletischer und der wäre nicht ganz so schwer. Weil ich fand, da hat man so gesehen, er hat ziemlich dicke Kiste hat und dachte mir so, so hatte ich ihn nicht abgespeichert. Aber jetzt sehen wir in der NBA, Zum einen, er trifft seinen Dreier auch in sehr, sehr wichtigen Momenten. Das habe ich ja am Sonntag auch kommentiert zum Beispiel. Und wenn wir uns seine Zahlen anschauen, ich rufe die mal hier auf, dann sehen wir, da das eben ne, einmal diese Saison war, wo er verletzt war, mit seinem ersten Kreuzbandriss, dann sich aus der Liga quasi rausgespielt hat und nie den Dreier getroffen hat. Diese eine Saison okay, aber es war natürlich eine kleine Sample Size. Und jetzt auf einmal sehen wir hier 486, 48,6% seiner 2-Dreier. Und das ist in 20 Minuten. Nur auf 36 Minuten hochgerechnet ist es jetzt auch keine brillante Frequenz, mit der er wirft. Ihr seht das im Vergleich zu den ersten Jahren, ist das sogar weniger. Also man dachte, man kriegt das irgendwie noch hin. Man sieht auch, was sein Scoring oder so angeht. Das ist alles so auf dem Niveau von hier vorne. Aber das ist ja schon mal nicht so schlecht. Von daher, das ist eine tolle Saison. Gucken wir hier nochmal kurz. Offensivrating 129, das musst du erstmal auflegen. Wir können ein bisschen genauer reingucken nochmal in die Splits. Weil bei ihm, jetzt habe ich gesehen, 53 Partien, jetzt auch nicht so viel gespielt, sagen wir es mal so. Und erstmal vielleicht Game Log, dann sehen wir, ja, längere Zeit dann raus gewesen hier. Und jetzt aber spätestens seit 28. Februar geht er drauf. Und wir schauen uns mal die Zahlen an. Ja, 6 Punkte, 3 Quote von 50%, 3 Rebounds, 3 Assists, wohlwollend. Und wenn wir uns die Splits angucken, dann sehen wir wahrscheinlich was ganz Ähnliches, würde ich jetzt vermuten wollen. Und dann sehen wir aber vor allem halt das hier und das. Das ist natürlich auffällig, ne? Dass er damals im Dezember da diese 13 Partien hatte und da auch echt viele Dreier genommen hat. Ich meine, 45 Dreier in 13 Partien, das ist schon ein Wort. Hier sind wir bei 5 Partien und 14. Das ist ja ungefähr dann so die gleiche Frequenz. Das hatte ich nicht abgespeichert, dass er so einen geilen Dezember hatte. Dann sagt ein bisschen wahrscheinlich die Verletzungen ins Spiel gekommen. Und jetzt ist er wieder da. Minuten aber 31,1. Da müssen noch andere gefehlt haben damals. Jetzt 18,6. Ja, das ist wahrscheinlich so gut, wie es auch irgendwie hätte laufen können. Und natürlich fragt man sich dann, ja, okay, mal gucken. Also was geht denn da jetzt dann perspektivisch? Und dann müssen wir natürlich das angucken, wie das bei denen vertraglich aufgestellt, wie sie aufgestellt sind. Und da sehen wir, ich hoffe, ihr könnt das lesen, dass hier oben erstmal natürlich ne, Luca Kyrie nächstes Jahr noch. Haben wir so runterscrollen hier hin zum Cap Maximum. Und hier steht hier 141 Millionen. Jetzt kann man sich schon denken, wenn hier so eine krumme Zahl steht und hier steht 141 Millionen und hier stehen auch einfach so ja, Zahlen, die vielleicht wie gesagt, nicht krumm sind, dann muss man sagen, das sind erstmal Schätzungen. Aber es gab jetzt eine Mail nochmal von der Liga an die Teams, dass sich diese Prognose 141 Millionen nächstes Jahr für Salary Cap wahrscheinlich bestätigen wird. So, also denken wir, 141 Millionen, das kann man ausgeben. Wir sehen aber auch hier Active Roster Cap 171 Millionen. Das ist natürlich eine Menge Geld. Da kommen auch die Cap Holes dazu. Das ist eigentlich bei 191 und eigentlich kein Cap Space. Jetzt gucken wir, was die hier für Cap Holes haben. Das sind alles Jungs, die Verträge haben. Exum selber hat ja diesen nicht garantierten Vertrag über 3 Millionen. Also heißt, man muss ihn da jetzt auch gar nicht langfristig halten oder so. Das wird dann erst hier wieder aktuell. Morris, Jones, das ist vielleicht eher so ein Fall, wo man überlegt, okay, wie hält man den dann? Weil sie auch nicht seine Bird-Rechte haben. Markieff Morris, denke ich, wird eh wahrscheinlich mehr oder weniger die Karriere beenden. Jane Hardy ist nicht garantiert, AJ Lawson nicht, aber das ist kein Problem. Jetzt gucken wir nochmal auf das Jahr, wenn er wirklich Free Agent wird, hier jetzt. Da muss man aber auch sagen, geht das jetzt auch kein Cap Space da, weil da eben auch noch jetzt hier diese Sachen ins Spiel kommen, Verlängerung etc. Also sie sollten ihn schon halten. Warum nicht? Das lief jetzt ja ganz gut. Ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass, obwohl natürlich im Sommer Teams eine Menge Capspace haben, aber dass da jetzt jemand kommt und sagt, hier kriegst du einen zweistelligen Millionenbetrag, das sehe ich nicht. Von daher denke ich, wird man da jetzt auch nicht großartig Gefahr laufen, ihn zu verlieren. Allerdings, wer weiß, ob nicht irgendein Team kommt mit 5 oder 7 oder irgendwas in der Richtung. Dann kann man natürlich überlegen, was man macht. Aber wie gesagt, nicht in diesem Sommer, sondern im Sommer da drauf. Da wird es dann erst akut, wenn man ihn wirklich nicht Gefahr laufen will, ihn zu verlieren. Sind die Playoffs für die Lakers gelaufen? Also, ich interpretiere die Frage jetzt mal in die Richtung die direkte Qualifikation für die Playoffs. Da müssen wir natürlich ein bisschen tiefer jetzt reingehen. Wir sehen, die Lakers sind Neunter, sind zwei Siege hinter New Orleans. Und ich glaube auch nicht, dass sie den Tiebreaker haben. Aber wir gucken kurz mal, wie das aussieht. Das Schedule, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so ein schwerer Tiebreaker. Wird einfach muss zu rechnen. So, dann sehen wir. Sie haben das erste Spiel gegen New Orleans gewonnen. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann haben sie verloren. Dann haben sie gewonnen. Und sie spielen nochmal. Kann also sein, dass Sonntag, ich werde ja die Konferenz da kommentieren, das Spiel entscheidend ist. Ich muss natürlich mal gucken, wie die anderen Tiebreaker jetzt aussehen. Aber das kann noch wichtig werden. Aber sie haben noch zwei Spiele. Sie schlagen Memphis, wahrscheinlich, denke ich mal. Und dann geht es gegen New Orleans. Was hatte ich ihm gesagt? Wie viele Spiele sind sie dahinter? Zwei. Okay. Das heißt aber auch, dass Phoenix und Sacramento, ich glaube, Sacramento haben sie den Tiebreaker nicht, oder? Gucken wir erstmal Phoenix. Das ist nämlich die Scheiße am Wochenende. Jetzt geht es nämlich los mit diesen ganzen Tiebreaker. Also sie haben Phoenix gewonnen, drei Spiele gewonnen. Gegen Phoenix haben sie den Tiebreaker. Ich glaube, gegen Sacramento, wie gesagt, verloren. Und nochmal verloren, das weiß ich, weil da war ich da in der Arena. Viermal haben sie verloren. Okay, gegen Sacramento haben sie den Tiebreaker nicht. Also sprich, wenn sie jetzt beide Spiele gewinnen, Phoenix darf nur noch ein Spiel gewinnen und New Orleans dürfte keins mehr gewinnen. Heißt, New Orleans müsste seine letzten beiden Partien, seine drei Partien gegen die Kings, keins davon gewinnen. Ist nicht unmöglich, dass die das nicht machen. Nur weil es natürlich drei schwere Spiele sind, zwei Spiele auswärts. Die Suns dürften halt maximal ein Spiel gewinnen. Und die Suns spielen noch bei den Clippers, bei den Kings, bei den Timberwolves. Also auch alles auswärts und alles schwere Spiele. Okay, das ist natürlich... Das ist ein Brett. Der Vollständigkeit halber, nee, sonst müssen wir keinen mehr erwähnen. Golden State, da gehe ich jetzt nicht von aus, dass es geht. Also gelaufen im Sinne von, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie es schaffen. Ja, da müssen wir, glaube ich, hier uns nichts vormachen und da heimlich Spannung irgendwie aufbauen oder sagen, nee, die gewinnen jetzt alles, das schaffen die schon noch. Nee, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber gelaufen sind sie nicht. Das müssen wir sagen. Also, ne, das ist natürlich zu schaffen, unter den Bedingungen, die ich gerade genannt habe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie in die Play-Ins kommen, ja. Vielen Dank für deinen letzten Auftritt bei The Zone. Ich hoffe, es ist der letzte. Ich hoffe, es ist der. Aber ich hoffe, was du meinst. Ja. Deine Expertise wertet das Abendprogramm auf. Vielen Dank. Geht den Lakers die Puste im Endspurt für die Finals aus? Wie wertest du? Oder. Also meint das Endspurt für die für Saisonfinale meinst du wahrscheinlich aus? Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es in die Luft ausgeht. Ich würde was vor allem sagen, dass in den letzten beiden Partien ein großes Problem war, dass Anthony Davis gegen die Timberwolves nur 12 Minuten gespielt hat und dann wurde er im Gesicht getroffen, glaube ich, an der Nase oder was? Nee, im Auge. Und dann gegen die Warriors war er gar nicht dabei. Ich glaube, offiziell waren es Kopfschmerzen, die er dann hatte. Und das müssen wir sagen. Also, natürlich ist es 1A, 1B, aber wenn wir Darvin Ham mal mit einer ruhigen Minute in eine dunkle Ecke ziehen und sagen, so Freunde, das müssen wir mal eine Antwort haben. Wenn du eher auf Anthony Davis verzichten müsstest oder eher auf LeBron James vor einer Basketballpartie, die du gewinnen musst, wen opferst du? Da bin ich mir sicher, dass er sagt, er opfert LeBron James, weil das Anthony Davis macht, gerade auch defensiv für diese Mannschaft. Es kann kein anderer auch nur annähernd duplizieren bei den Lakers. Ich meine, es ist natürlich immer so, solche Vergleiche oder solche wie soll ich das sagen, einfach so ein ganz billiges Gleichnis ist immer, oder billige Gleichung ist immer schwierig, aber überlegt mal bitte, wer ist der, wer wäre der Ersatz für LeBron, wenn LeBron fehlt, so als immer größerer Playmaker, der Pick and Roll läuft, der attackieren kann, etc. Das wäre Austin Reeves, der dann mehr Spielanteile bekommt. Sicherlich auch D'Angelo Russell, aber jetzt so für großer Flügel, Playmaker, das ist Austin Reeves. Das ist ja, natürlich nicht, dass du denkst, da wirst du Meister, aber das ist auch jetzt nicht wirklich schlecht. Jetzt fragt euch mal, wer ist denn der Big Man Backup für Anthony Davis? Ich lasse euch ein bisschen Zeit zu überlegen. Das ist Jackson Hayes. Also, ne, klar, von dem haben wir immer ein paar Highlights im Kopf, ein paar Dunks, ein paar Blocks und so, weil er halt springen kann. Das ist auch das Einzige, was er wirklich gut kann. Woody Hayes, genau. Oder Wood, also wahrscheinlich Christian Wood, ja. Also Christian Wood, der aber auch jetzt schon Ewigkeiten draußen ist, ne? Hat er jetzt eigentlich wieder gespielt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne. Und das ist auch gut so. Und Hayes, wie gesagt, ist halt stark limitiert. Wie du dann eine Defensive verankern willst für die Playoffs, wo man irgendwie auch nur annähernd Perspektive sehen kann, dass man eventuell sogar eine Playoff-Serie gewinnt, weiß ich nicht. Da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Da bin ich basketballerisch nicht kreativ genug, um mir das auszudenken. Von daher, dass jetzt Davis fehlt, ist natürlich bitter. Ich weiß nicht, ob er jetzt dann die letzten Partien dabei ist. Ich hoffe es einfach mal. Aber das hat jetzt nichts mit Puste ausgehen zu tun, sondern das hat eigentlich damit zu tun, dass eben Anthony Davis nicht dabei war. Ach, hier oben. Startbench Cut. Kommentieren, Podcast aufnehmen, Mac rausbringen. Was mir jetzt am meisten Spaß macht. Also Mac rausbringen ist ja dann ehrlicherweise die ganze Nummer gewesen mit Crowdfunding, Druckerei finden, Kalkulationen machen. Das ist kein Spaß. Das würde ich direkt hier dann cutten, weil das so cool das Ergebnis ist, eben das fette Teil hier. Das ist halt eine Menge Arbeit und eine Menge, also ihr kennt ja vielleicht die Story, habe ich schon mal erzählt, dass ich jetzt das Start Next Crowdfunding gestartet habe, hatte ich das heißt mit 0 Euro gestartet, weil ich vergessen habe, die 150.000 einzugeben oder was. Dann habe ich nur 15.000 eingegeben, also wirklich allein das, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Von daher, das ist mehr Stress als es Spaß macht, also das Rausbringen an sich. Natürlich, wenn dann, obwohl, selbst als dann die Bestellung von euch kam für die Abos und so, wir wussten, wir schaffen das auch, mein Vielfaches, dann hast du auf einmal den Druck und die Verantwortung, mit dem Geld dann umzugehen. Und trotzdem, also das ist wirklich dann auch bis heute eine Belastung irgendwie. Aber wenn man dann das Ding in der Hand hat und es ist so geil wie das Teil geworden, dann, dann ist natürlich cool. Aber von den drei Sachen möchte ich das cutten. Dann, was mir am meisten, jetzt kann ich sagen, gut, ich meine, kommentieren ist gerade wieder das neue Ding, weil ich das jetzt erst wieder ein paar Mal gemacht habe. Und jetzt am Wochenende natürlich zum einen Lukas Schönmüller, einer meiner geschätztesten Kollegen, mit den ältesten Kollegen, der schon auch wie ich im ersten Jahr schon dabei war, bei The Zone. Dann haben wir natürlich auch so ein geiles Spiel dann Houston gegen Dallas gehabt. Das hat natürlich brutal viel Spaß gemacht. So. Gleichzeitig Podcasts, das mache ich zweimal die Woche mindestens, manchmal dreimal. Ihr wisst das, wenn ihr Supporter seid. Das ist natürlich auch immer witzig, gerade mit Dean auch. Oder geile Interviews. Aber ich glaube, ich hätte das Spiel kommentiert als Starter und Podcast von der Bank. Obwohl es eigentlich Blödsinn ist, wenn man zurück nach Basketball-Termini denkt, weil eigentlich ist ja die Grundlage von allem halt der Podcast. Deswegen musste er eigentlich starten. Ja, genau, der Kommentieren ist der Bezug zum Sport am größten. Aber es ist einfach auch die größte Herausforderung. Weil, ich meine, Podcast mache ich seit 15 Jahren, jetzt im Sommer. Also jetzt im Mai, glaube ich, sind es 15 Jahre. dass ich will nicht sagen, dass das habe ich durchgespielt. Das wäre übertrieben. Aber ich glaube, jetzt podcast-technisch habe ich wahrscheinlich wirklich alles irgendwie mal gemacht, was man so machen kann. Außer vielleicht eine Audio-Dokumentation. Aber was podcast-mäßig angeht, da kommt, glaube ich, nicht mehr viel. Ich habe natürlich auch schon viel kommentiert, ne? auch Finals und Finals, die keiner gehört hat, damals Spiel 6. Ich habe Last-Minute-Buzzer-Beater alles gehabt. Ich habe das Spiel nach Kobis Tod kommentiert mit Alex, was ihr auch hier drin lesen könnt. Ne, dass das alles passiert, natürlich, aber ne, live was zu machen, gerade Playoffs, Finals, ist mal was anderes. Podcast, im Zweifel, wenn ich Blödsinn erzählt habe, was selten vorkommt, dass ich es wirklich auch mache, dann weil ich denke mal, das muss auch authentisch bleiben, aber wenn wirklich mal was, keine Ahnung, wenn du Blödsinn erzählst und denkst, fuck, das habe ich falsch erzählt, dann schneidest du halt raus und machst neu. Oder verhaspelst dich, dann machst du es halt neu. Wenn du dich on-air verhaspelst, dann ist es halt draußen. So. Und klar, viele Sachen versenden sich auch, aber dadurch, dass es halt live ist, der Druck da ist, würde ich sagen, start dann das Spiel kommentieren. Was traue ich den Suns zu? Wo siehst du ihre größten Schwächen? Ich traue ehrlich gesagt nicht viel zu. Wenn du mir sagst, es ist dumm gelaufen, letzten paar Saisonspiele, leider Gottes sind sie in den Play-Ins gescheitert. Dann sage ich dir, ja, also wenn du aus der Zukunft kommst und sagst mir, ey, ich habe Riesen-News für dich, du wirst nicht glauben, dann würde ich sagen, doch, das glaube ich, weil das hat das Potenzial, was die Suns da gerade haben, das größte franchise-weite Desaster zu werden seit dem Netz. Also ist nicht so lange her, aber seit dem Netz. Ich gebe dir recht, die könnte ich alles aus der Halle schießen natürlich. Die haben genug Firepower. Aber was sie da haben, sie haben drei Spieler, die sehr ähnlich sind in dem, was sie tun. Klar fällt KD da immer ein bisschen raus, weil er einfach KD ist, ein einzigartiger Spieler. Booker und Beal sind sich aber sehr ähnlich. Das sind beides keine Jungs, die über die Physis kommen. KD kommt, wenn man mit Länge auch Physis gleichsetzt, natürlich darüber viel, aber die auch viel über den Skill. Sie haben eine Mannschaft, wo ich nicht weiß, wo die Defense herkommen soll. Die haben nicht sehr viele Spiele zusammen gemacht. Beal ist für mich nicht unbedingt ein Superstar, wenn ich ehrlich bin. Nurkic, ja. In gewissen Situationen ist das gut, ja, aber wird dann oft attackiert auch. Ich glaube nicht, dass sie offensiv so fulminant auftreten werden, dass sie alles andere übertünchen können, wo ihre Probleme sind. Das glaube ich einfach nicht. Das hätten wir das auch schon gesehen dieses Jahr. Und sonst würden sie auch nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Wenn du mir jetzt sagst, die haben sich irgendwie die Conference Finals geballert, dann sage ich, weiß ich nicht. Sicherlich, wenn wir die Playoffs 10-mal spielen, dann passiert das vielleicht einmal. Aber es muss dann perfekt für die laufen. Dann müssen die Gegner richtig sein. Dann brauchst du vielleicht die eine oder andere Verletzung. Dann brauchst du mal ein Spiel, wo jemand Foul Trouble hat. Sie müssen den Nuggets aus dem Weg gehen. Alles in allem sehe ich sie als höchstens Erstrunden aus, wenn ich ehrlich bin. Aber sie haben mal die Star Power. Das kann immer auch zu einem Knockout-Punch auch in so einer 4-Spiele-Serie reichen. Warum ich aber gesagt habe, dass es ein Desaster werden kann, ich tue das mal nebenbei kurz raus, vom Ausmaße der Nets, hat damit zu tun, dass sie eben eigentlich in den nächsten Jahren nicht unbedingt handlungsfähig sind. Ne? Das ist hier deren Salary Cap Sheet und wir haben ja eben gelernt, wenn wir runterscrollen, dann sehen wir dann hier die Zahl, dann sehen wir 140 Millionen, ich meine, die liegen nächstes Jahr 101 Millionen Dollar beim Salary Cap. Ich meine, mit Cap Holds 50 Millionen. Ne? Aber wenn wir mal gucken, wer die Cap Holds sind, ich meine, Booker, neuer Vertrag fängt erst dann an. Also hier hast du schon mal, mit drei Spielern hast du über 150 Millionen Dollar und der Salary Cap ist nur bei 114. Dann hast du Nurkic, dann Royce O'Neal und Grayson Allen, zwei dann doch relativ wichtige Spieler. Dass die jetzt fürs Minimum anheuern, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dass du die gehen lässt, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass du irgendwie Leute findest, die ersetzen können. Also sagen wir immer 20 Millionen, die wir noch draufpacken müssen. Also insgesamt, sagen wir mal, wahrscheinlich sogar mehr. Also ich weiß nicht, ob die hier, was steht, die Cap-Holds 18, hier auch 17,7. Sagen wir 15 Millionen oder 12 Millionen. Ja, das ist schon. Pff. Dann hast du hier Eric Gordon und Josh Okogie. Werden die ihre Spieleroptionen ziehen? Mal gucken. Damian Lee und Drew Eubanks sind wahrscheinlich egal. Hier unten, das spielt eh keine Rolle. Also die können nicht wirklich viel machen. Die sind auch mit dem neuen CBA natürlich dann ziemlich gearscht. Und wenn sie dann, wenn sie jetzt den Schuss kommen würden, hey, wir müssen irgendwen traden, dann würdest du wahrscheinlich erstmal Bradley Beal traden. Bradley Beal hat eine No-Trade-Klausel. Also, wenn man das hier so sieht, wie sich das entwickelt, die nächsten zwei Jahre auch noch, bis dann Kevin Durant Free Agent wird. Und ich glaube nicht, dass Bradley Beal dieses letzte Jahr nicht mitnimmt mit 57 Millionen. Dann kann einem schon Angst und Bange werden, ob der Zukunft der Phoenix Suns, weil das kann auch ganz, ganz dreckig enden. Von daher, ich habe da meine Zweifel. Was wäre dir lieber fürs Play-In? Warriors und Lakers auf 9 und 10 oder einer von beiden fischt noch die Kings? Die Kings sind für mich so ein bisschen, ich gucke mal gerade, ob ich das auch an dem Ergebnis festmachen kann. Aber ich will jetzt nicht immer, ich will mit Dan ist auch hier, glaube ich, Dan de Jong. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die Saison vorbei ist von seinen Kings. Aber irgendwie schon. Klar, mit Brooklyn zu zahlen mit 30. Sie haben gegen Oklahoma City verloren. Sie haben gegen Boston verloren, beides knappe Spiele. Haben gegen New York verloren, auch knapp. Davor haben sie Clippers geschlagen. Aber so toll, dass die Saison auch wieder war. Aber ich meine, jetzt fehlt Malik Monk. Es sei denn, ich habe da irgendwas verpasst, dass der jetzt eine Wunderheilung hatte. Miss 4 to 6 weeks, wir sind gerade mal eine Woche weg. Und dann glaube ich, ne, Fox, Sabonis, Keegan Murray, Harrison Barnes, Huerter ist schon raus komplett. Ich glaube, es reicht einfach nicht für größere Aufgaben. Und wenn es jetzt nach mir geht als Basketball-Romantiker, dann würde ich sagen, okay, ich habe immer gesagt, ganz Zeit, ich möchte ja die Welt brennen sehen, ich möchte ne, Golden State und die Lakers, ich möchte Phoenix und Dallas haben, das werden wir jetzt nicht sehen im Play-In. Aber wenn jetzt sagen wir, die Lakers noch Sacramento kassieren und wir Phoenix gegen die Lakers sehen, Sacramento gegen Golden State und dann natürlich den Gewinner von der Partie gegen den Verlierer von der vorgenannten Partie, dann bin ich nicht böse. Dann fände ich das rein so vom Entertainment her geil. Ich werde auch wohl einige Spiele im Play-In kommentieren. Ich kann da kurz mal nebenbei gucken, wo wir schon beim Thema sind, weil ich habe für den Dienstplan gesehen, ich war noch trainieren, habt ihr vielleicht gesehen, und hab dann da den Dienstplan gekriegt, nur weil er immer in Excel kommt, konnte ich nicht so genau drauf schauen, von daher weiß ich auch nicht genau, welche Spiele ich kommentiere. Wie gesagt, ich weiß nur, dass ich was im Play-In mache, aber ich guck mal schnell nebenbei drauf, kann ich euch damit mit brandheißen News schon mal versorgen. Und zwar, wartet mal einen kleinen Moment, das ist so eine Riesendatei, wo man echt erstmal durchkämpfen muss. Eigentlich muss eigentlich im Endeffekt muss man es mal auch dann so mit Autofiltern halt machen. So, warte mal, wo ist denn Vogt? Immer ganz unten. So, also. Ich mache im Play-In-Turnier. Gut, es steht hier nicht. Ups, es steht hier nicht. Also ich mache am 16.04. das Spiel um 1 Uhr. Am 17.04. um 1 Uhr, am 18.04. um 1 Uhr und am 19.04. um 1 Uhr. Gucken wir, also das ist wahrscheinlich das frühe Spiel, dann denke ich mal, dass das immer der Osten ist, ne? Okay. Und dann mache ich am 20.04., ich arbeite jeden Tag, wie es aussieht, am 20.04. um 20 Uhr ein First Round Game 1. Am 21.04. mache ich auch um 20 Uhr, könnt ihr euch drauf freuen, am Wochenende zweimal um 8 Uhr gibt es halt eine Partie. Wahrscheinlich noch eine um 22 Uhr, denke ich, oder 22.30 Uhr, denn am 27.04. mache ich dann morgens um 2 Uhr ein Spiel und am 27.04. um 22.30 Uhr. Das sind jetzt meine Einsätze noch bis Ende April. Da geht es direkt wieder voll zur Sache. Aber ja, Hawks gegen Bulls wahrscheinlich. Ja, aber finde ich jetzt gar nicht so interessant. Also, finde ich kein mega nice Spiel von der Qualität her, aber ganz interessant, glaube ich. So. Eine Trading Cards Frage. Warum unterschreiben auf solchen Karten auch random Spieler, die doch wissen müssen, wenn eine Karte von denen gezogen wird, dass man bloß enttäuscht ist, weil man auf Curry oder Luca hoffte, sind die vertraglich dazu gebunden? Ja, denke ich. Also, ne, das. Man sieht ja manchmal so Bilder, wenn die Rookies in die Liga kommen. Wenn die. Ich bin so ein Rookie-Symposium, heißt es, glaube ich, immer noch. Da kommst du hin und da erzählen so alte Profis, dass du das Geld nicht für Koks und Nutten ausgeben sollst und irgendwie nicht in Firmen investieren, die Eisberge aus der Arktis sich in wärmere Gefilde schleppen. Ich sage es einfach mal so, ich sage es leicht daher, aber das ist natürlich wichtige Institution, ne, dass da halt erzählt wird, wie das Leben so ist in der NBA, weil da eine Menge Spieler aus Erfahrung sprechen können, leider. Und aber im Rahmen von dieser, das ist glaube ich 3-4 Tage Geschichte, sieht man immer wieder auch Bilder, wo man dann sieht, wie die Spieler einfach Sachen unterschreiben. Und das ist dann durchaus vertraglich halt festgelegt. Ich denke, Panini hat da wahrscheinlich vor allem die Rechte, dass dann, ne, da es dann eine Stunde gibt oder zwei, wo die Spieler unterschreiben müssen. So. Vielleicht der eine oder andere Spieler auch selber einen Deal ausgehandelt mit seinem Agenten, was ich bei Panini sagt, pass auf, wir können auch irgendwie den 1x30 gedrafteten, den können wir auch nochmal für 250 Euro nochmal einspannen, dass er ein paar Sachen unterschreibt, wer weiß, vielleicht wird er ja der nächste Isaiah Thomas. Ja, und daher kommt das. Welchen Trainer wählst du, um ein einzelnes Spiel zu gewinnen, zwischen A und B einen guten Playoff-Run hinzulegen und C deine Franchise durch die nächsten 15 Jahre zu führen? Also das einzelne Spiel und einen guten Playoff-Run ist, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre bei einem einzelnen Spiel, dass ich irgendwen hätte, der irgendwie reinkommt und so, rah, rah, so mega direkt auf 180 und so krank intensiv, dass man so denkt, Alter, also, boah, für den renne ich so durch die Wand. Aber wenn du es dann einen Tag später hörst, denkst du, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Mag es sicherlich geben, aber jetzt, und ich denke mal, das einzelne Spiel ist ein Playoff-Spiel, oder? Aber generell würde ich sagen, dass das A und B wahrscheinlich dann die gleiche Person ist. Ich muss mal überlegen, weil, also wir reden jetzt von aktiven Trainern, denke ich mal, also wir reden jetzt hier nicht von, keine Ahnung, Red Auerbach und Pat Riley und so. Natürlich muss es ein Coach sein, der, egal was man ihm hinstellt, damit arbeiten kann. Weil er einfach ein Stück weit taktisch flexibel ist, aber eben sehr auch sehr erfahren, dass er schon viele Situationen gesehen hat, dass er, wie gesagt, in der Lage ist, Spieler einzubinden direkt mit ihren Stärken und Schwächen. Und eben nicht einer ist, der sagt, hey, fuck, also zum Beispiel jetzt Tom Thibodeau, glaube ich, würde mich jetzt nicht nennen bei A und B, weil ich aber denke, naja, wenn ich ihm ein Team gebe, wo Leute nicht unbedingt gut verteidigen, dann kriegt er einen Herzanfall und dann bringt mir es auch nicht weiter. Von daher, also von den aktuellen Spurs ist natürlich ein Kandidat. Ich meine, wir haben natürlich viele Coaches, die noch nicht so wirklich erfahren sind. Jamal Mosley finde ich bestimmt gut. Aber hat ja eben noch keine Playoff-Erfahrung in dem Sinne mit als Head Coach. Ich denke für A und B und die Miami-Fans werden mir verzeihen. Aber wie gesagt, Flexibilität, sage ich, also Nick Nurse. Nick Nurse ist meine Wahl. Weil ich denke, dass das einer ist, der sehr innovativ ist in der Art und Weise, wie er halt Basketball spielen lässt nach wie vor. Er ist ein toller Stratege. Der hat in seiner Karriere schon mit verschiedensten Spielermaterialien gearbeitet, auch zum Beispiel in England zum Beispiel. Von daher, ja, den würde ich für A und B wählen. Franchise in den nächsten 15 Jahre. Da muss natürlich einer sein, der auch schon relativ lange also Spoelstra einfach, sagst du. Ja, also Spoelstra ist so meine Wahl dann auch für die Franchise 15 Jahre zu führen, weil er das schon gemacht hat, als einer der wenigen. Klar können wir jetzt auch über Popovich sprechen oder so. Popovich, dafür schon zu alt. denke ich, dass der das noch 15 Jahre unbedingt macht. Also den Trainerjob jetzt. Von daher wäre ich da bei ihm. Vergesse ich da jetzt noch jemanden? Ich meine, Leute wie Mark Degenhardt finde ich gut, aber weiß ich nicht, ob der jetzt das schon verdient hat. Nee, die Würnamen würde ich dann nennen. Ist es ein Otani-Trikot? Nein, nein, das war einfach nur, wie gesagt, billig, willig. Ich glaube, sportspar.de war es, genau, sportspar.de. Alle halbe Jahre gucke ich mal wieder drauf, weil da gibt es ab und zu wirklich krasse Schnapper und da war das, da haben die mehrere Shirts gehabt und da dachte ich mir, ach komm, warum nicht mal ein Baseball-Trikot? Ich habe auch eins von den Indians, das hatte ich mir mal während der Finals mal gekauft, weil da irgendwie auch noch die, und mittlerweile heißen die nicht mehr Indians, die heißen, ja, wie heißen sie denn? Fuck. So einen ganz komischen Virennamen haben die, ne? Nicht Commanders, wie heißen denn die Indians? Nicht Cleveland Indians mehr, sondern Cleveland Guardians? Ist das richtig? Heißen die Guardians? Ich glaube ja, ne? Ja, ist kein Otani. Guardians, siehst du, sag ich doch. Von daher auch ganz gut. Wer weiß, da noch rauskommt mit der ganzen Wettgeschichte. Von daher, ja. Es ist wie beim VfL. Letzte VfL-Trick, was ich mir gekauft habe, mit einem Namen hinten drauf, war Andres D'Alessandro, wem das noch was sagt. Weil ich dachte, geiler Typ, ne, der kann was am Ball, kleiner Asi, finde ich gut. Und dann war er so schnell weg, so schnell konnte man ja gar nicht Argentinien sagen. Dann habe ich mir gedacht, nein, was soll das überhaupt? Gerade bei unserer Söldner-Mentalität, die damals noch vorgeherrscht hat. Ich mache nur den Namen hinten drauf von dem Typen, wo ich weiß, der wechselt nicht den Verein. Also stand immer hinten Vogt drauf. Aber das habe ich die letzten Jahre, wenn ich auch mal ein Trikot gekauft habe, nicht mehr gemacht. Jetzt ist auch Marcel Schäfer noch weg. Von daher, mal gucken, was der nächste Jersey bringt. Aber dieses Jahr habe ich mir auch keins gekauft. Egal. Vor der Saison hattest du deine Vorbehalte zu Kyrie und seiner Zuverlässigkeit wahrscheinlich zu Recht. Arnold geht auch. Das ist aber noch nicht offiziell, oder? Hast du Inside Informations? Wahrscheinlich zu Recht. Hat sich da was bei dir geändert? Er liegt die ganze Saison über mit allen in den Armen. Ach, deswegen jetzt nicht mit den Armen liegen. Weil das hat er ja früher anderswo auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wo das letzte Thema war. Achso, Arnold geht fürs Name aufs Trikot. Da hast du dich vollkommen recht, ja. Ich glaube, früher, wenn man sieht, wie er auch mit Tatum oder Brown interagiert hat, wenn er mit denen sie wieder getroffen, wenn die gespielt haben, obwohl das da ja nicht cool zu Ende ging, war er dann auch immer irgendwie cool mit denen. Ne? Die sind ja auch in die Arme gefallen, auch wenn er davor mit Weihrauch um Platz gelaufen ist und so im ersten Mal. Also alle, glaube ich, ehemaligen Mitspieler finden den cool. Und ich glaube auch, dass das so ein cooler Typ ist, wenn du mit dem abhängst, wenn du mit dem spielst. Gut, vielleicht nicht, wenn du den Globus mit zum Training bringst, aber ansonsten, glaube ich, ist das ein umgänglicher Typ, mit dem du auch Spaß hast und Spaß mit dem auch abzuhängen. Aber allerdings weiß ich es nicht wirklich. Die Interaktionen, die ich mit ihm hatte, die waren sehr wenig. Also Finals erinnere ich mich. Aber das ist ja bei diesen Scrums, das ist dann einfach auch, da kann man ja Menschen auch nicht wirklich, oder auf, wenn er auf dem Podium saß, das ist ja dann nicht wirklich. Das ist ja auch irgendwie alles PR-Show. Ne? Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der Schlechtes über ihn sagt, so als Mitspieler. Von daher sind jetzt die Bilder auch aus Dallas irgendwie nichts Außergewöhnliches. Gute Laune-Typ, der sich nicht wohlfühlt, wenn das und es. Also, ich würde sagen, Kyrie ist ein guter Laune-Typ, wenn der sich nicht wohlfühlt, lässt das alles spüren und performt nicht. Weiß ich nicht. Sehr gute Frage. Ich kann mich erinnern, beziehungsweise war ich ja dieses Jahr in New York, als Dennis Schröder dahin getradet wurde. Und das Jahr davor war ich in New York, als Kyrie weggetradet wurde. Und ich habe noch das letzte Mal sich, glaube ich, ihn da einwerfen sehen von der Partie. Und damals fand ich das sehr, sehr spannend, dass er sich eingeworfen hat im Barclays Center von der Partie, auch sehr, sehr früh. Und halt nichts von den Brooklyn Nets anhatte. Also wirklich gar nichts. Also er hatte irgendwie seine Schuhe normal, aber er hatte ein eigenes T-Shirt, ein eigene Shorts, wo man denkt, krass, also das ist ja selbst bei einem Bezirksligisten beim Aufwärmen, das war jetzt nicht als beim Aufwärmen des Spiels, sondern beim Einwerfen, sag ich mal, ein paar Stunden vorher. Da kann es natürlich gewesen sein, dass er da schon abgeschlossen hatte mit der ganzen Geschichte. Aber dass er jetzt ein Stinkstiefel zu seinen Kollegen oder so war, keine Ahnung. Also das würde ich da jetzt nicht reininterpretieren wollen, weil ich es einfach auch nicht weiß. Meine Vorbehalte haben sich in dem Sinn geändert, dass ich denke, das scheint zu passen. Er scheint happy zu sein. Und es scheint jetzt keine Anzeichen zu geben, oder es gibt keine Anzeichen, das können wir auch dann so definitiv sagen, dass er da weg möchte. Aber es gibt eben auch, ne, dem gegenüber, wenn hier jetzt auf der Seite das steht, hey, es läuft gut, er und Cuban sind halt, er und Duca sind halt, etc. Und das funktioniert. Dann ist auf der anderen Seite trotzdem dieser lange Rattenschwanz von Sachen, die da passiert sind. Und wenn wir einfach mal Covid rausnehmen, weil das eine komplette Sondersituation war und er hätte da ja gespielt, wenn es der Bürgermeister erlaubt hätte, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, dann hat man natürlich die Nummer in Cleveland am Ende und die Nummer in Boston. Jetzt kann man natürlich argumentieren, na gut, Boston ist zu Ende gegangen, weil er mit KD zusammenspielen wollte. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so, wissen wir aber auch nicht. Ist aber auch stark da schwer reinzuinterpretieren. Ich denke, man muss sich einfach freuen, dass der funktioniert in Dallas, weil, das habe ich auch am Sonntag, glaube ich, gesagt, es ist eben für alle Basketballfans eine Freude, ihn Basketball spielen zu sehen. Mit Freude, mit Kreativität. Und das hat ihm ja auch nie einer abgesprochen. Und das war auch der Grund, warum das so frustrierend war. Ne? Ihn da so zu sehen in den letzten Jahren, mit dem, was er da gemacht hat. Denn, keine Ahnung, wenn, gut, ich weiß nicht, warum ich auch gerade an Chucky Atkins denke, aber wenn Chucky Atkins sich sowas geleistet hätte mit, nee, jetzt mach ich mal, ich komme mal 2 Wochen nicht, meine Schwester Geburtstag und so, da hätte im Endeffekt kein Haar nachgeschrien, der wäre auch direkt entlassen worden natürlich, so, ne, das hätte sich keiner, das hätte überhaupt gar kein News gehabt. Wenn es Kyrie macht, und man wird dann auch als Fan so einem Spieler beraubt, denkt man so, ach krass, muss das denn sein? Warum ist das denn so? Und dann diese Trade-Geschichten on top. Also bei mir hat sich eigentlich relativ wenig geändert. Ich denke, das kann auch, was kann auch, die können auf sich, können wir, keine Ahnung, können 2. Runde erreichen, verlieren, was weiß ich, ganz unglücklich am Ende gegen die Nuggets oder so. Und man denkt, ja Mann, ey, nächstes Jahr machen die halt den nächsten Schritt, bla bla bla. Genauso könnt ihr dann auch 2 Wochen nach Ende der Saison sagen, so, ich möchte wieder weg. Würde mich auch nicht wundern. Aber es ist auch schwer, Leute in den Kopf reinzugucken. Und das müssen wir auch gar nicht. Wir sollen uns jetzt freuen darüber, wie er Basketball spielt und was passieren kann. Ich meine, wie gesagt, Franchises ändern ja auch ihre Meinung. Und du denkst, Alter, geile Truppe. Und wenn wir traden die irgendeinen Star, weil sie denken, der andere Star ist besser. So. Change my mind, ohne die ganzen Aussagen, Vorfälle und schlechte Presse, wäre Kyrie eines der Gesichter der Liga auf jedem Werbeplakat einer der populärsten Spieler. Naja, also das kann man ja nicht ganz trennen. Wenn wir jetzt von populären Spielern sprechen und von schlechter Presse und Aussagen. Klar, wenn er, keine Ahnung, hingegangen wäre, hätte er einfach Everybody's Darling, ich würde jeden Tag im Internet irgendwelche Katzen streicheln. Ja, kann mir vorstellen, dass er natürlich mehr Werbeverträge hätte oder Werbeverträge besser gesagt mit Nike immer noch etc. Das bestimmt. Dass er jetzt absoluter Superstar wäre, weiß ich nicht. Wenn man ehrlich ist, war er das ja in Cleveland auch nicht wirklich. Das war ja bevor das alles so dann den Bach unterging. Da war er natürlich auch ein paar Jahre jünger. Er wäre sicherlich eines der amerikanischen Gesichter der Liga. Und es gäbe sicherlich, wie soll ich das sagen, viel weniger Menschen, die ihm mit Vorbehalten begegnen. Das muss man. Also ich meine, der Spieler für sich hat alles, um von jedem geliebt zu werden. Rein spielerisch, ja, das habe ich ja gesagt, genau, das meine ich. Also rein basketballerisch ist er über jeden Zweifel haben. Ja. Außer defensiv vielleicht, aber da gucken wir eh nicht genau, so genau hin als Fans. Ein Wort zu dem grün-grünen Duell der Celtics versus Bucks und zum Rekord von 2 Freiwürfen im ganzen Spiel. Ja, ich suche mal kurz nebenbei ein Bild raus, dass das vielleicht auch illustriert. Ich sag mal so, mit den Freiwürfen, naja, wir haben ja die Regeln jetzt neu interpretiert seit einigen Wochen. Wahrscheinlich, ja, Will die Liga da auch hin? Nee, das sicherlich nicht. So, hier ist das Foto. Kommt es denn? Ja. Aber es ist natürlich schon so, ich meine, hier sieht es natürlich jetzt relativ cool aus, immer gut zu unterscheiden aus, aber was sich Nike, und Nike ist ja, oder auch die Jordan-Brand, auch das Jordan-Zeichner, was sie sich dabei denken, wenn sie wirklich gleichfarbige Trikots oder zweimal dunkle Trikots aufrufen, kann ich aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen und verstehe nicht, was das soll. Wenn du so viele Trikots hast, dann suche bitte zwei aus, die anders aussehen. Aber ja, die Foul-Problematik. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber ja, es wird weniger gepfiffen. Ich weiß nicht, ob die unglaublich viel Jumper genommen haben oder so. Von daher kann ich dazu gar nichts zu sagen. Ist ein neuer Rekord gewesen, waren es zwei, ne? Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, sind im Rekordbuch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sieht nach einer Serie zwischen Clippers und Mavs aus. Wer wird die Serie für dich gewinnen und warum? Das besprechen wir nächste Woche, wenn wir das A wissen. Sonst könnte ich hier über, so wie es momentan steht, könnte ich über 18 Serien sprechen, die alle nicht stattfinden werden. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Vor allem müssen wir aber wissen, was mit Kawhi Leonard ist. Ob mit James Harden. James Harden Fuß, Kawhi Leonard Knie. Wenn wir das nicht wissen, können wir darüber nicht sprechen. Dann können wir jetzt spekulieren in beide Richtungen. Aber wie gesagt, Stefan, fragen wir aber nächste Woche nochmal. Du bist ja öfter dabei. Dann machen wir das da. Das ist generell, wie gesagt, jetzt da so viel Bewegung drin ist, dass es halt, ich bin froh, dass wir keine Playoff-Preview machen müssen mit irgendeinem Magazin oder so. Ich glaube, jetzt sind wieder die Twitch-Fragen rausgeballert. Von daher gehe ich wieder zu Twitch rüber. Erzähl doch bitte was zu Playback TV. Was, wann, wie und überhaupt. Ja, habe ich heute kurz auch in der Rapid Reaction gemacht, aber ich zeige es euch gerne einmal hier. Und zwar, der andere will vielleicht wissen, dass das Playback TV generell eine Seite ist, wo man quasi wie hier auch Sachen streamen kann. So, jetzt seht ihr hier eine Watch-Along, hier auch hier, aber auch Mavs gegen Heat. Moment, was ist das denn eigentlich? So, also seht ihr, Champions, bla bla bla, Champions League. So, seht ihr auch andere NBA-Logos. So, der eine. Das heißt Vorteil, Nachteil. Das was Snapback, sag ich schon, was Playback TV macht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Letztes Jahr wollte ich das machen, da ging das nicht, weil die nicht ihren Creator Pool nicht öffentlich hatten, nicht aufgemacht hatten. Ich weiß das aber, dass der Jonathan das mit jeden Tag NBA ab und zu macht. Was man machen kann, ist, man kann sagen, hey, keine Ahnung, ich kommentiere heute nicht, ich kommentiere hier im Stream 20 Uhr, irgendwie reicht mir das nicht. Kommt da vorbei, 22.30 Uhr, machen wir eine große Watch-Party, was ich zum Spiel Clippers gegen Mavs. Und was man dann machen kann, ist, ihr könnt euch dann quasi hier registrieren, das könnt ihr gerne auch jetzt schon machen. Das kostet nichts, außer ein bisschen Zeit. Und euch hier in dem Raum eben dann könnt ihr joinen, könnt euch dann auch anklingeln lassen, wenn ich da online gehe. Es haben schon 96 Leute gemacht. Ich weiß nicht, ob der Server das aushält komplett, aber das Coole ist halt, wenn ihr League Pass habt, und steht's ja, ne? NBA Spiele via League Pass und VPN plus Kommentar von André Vogt mit euren Gästen, das ist unser Plan, mal schauen. Das ist der Vorteil von Snapback. Richtig, Playback. Oh, was komme ich denn auf Snapback die ganze Zeit? Wahrscheinlich, weil ich mir neue Mützen kaufen wollte. Wir können alle das gleiche Spiel gucken. Wir sehen alle die gleiche Aktion zur absolut gleichen Zeit. So wurde es mir zumindest erklärt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Watch-alongs sind dann immer erstmal, ne, kriegt man das zeitlich richtig hin. So. Ihr könnt jetzt das Spiel sehen und wenn ich es richtig verstehe, ist auf einer Seite, wird dann quasi mein Kopf irgendwie hier eingeblendet und darunter vielleicht von Dean Walle und da drüber sich von Len Werder oder Freak, klar, mit wem ich das mache. Und die coole Nummer wäre, dass ich quasi, ich könnte, mit euch das Spiel gucken. Natürlich, wenn wir Originalkommentar würden wir alle hören irgendwie, dann würde ich vielleicht ein bisschen leiser regeln. Gucken wir mal zusammen das Spiel und ich kann halt, ich würde es nicht so kommentieren, natürlich, wie ich das auf The Zone mache, aber man, so wie ich es verstehe, könnte ich auch mal Stopp machen, mal zurückspulen oder eine Halbzeit mal zurückspringen und sagen, hey, ich zeig dir mal was. Aber wäre einfach so ein Ding, wo ich denke, hey, habe ich irgendwie Bock drauf, können wir ja machen, bla bla bla. Man braucht aber ein VPN, also das heißt, wenn ihr generell mit League Pass guckt, alles gut, aber irgendwie da es für Deutschland nicht freigeschaltet ist, müsstet ihr irgendwie der Website vorgaukeln, dass ihr in den USA seid. Ich müsste es mal testen. Das Schöne ist aber auch, dass man wohl den Stream, also quasi das dann meine Fresse in dem Fall, auch raus, simultan rauscasten kann, zum Beispiel hier bei YouTube und Twitch. Und dann könnte ich sagen, pass auf, so jetzt, ne, jetzt wird gestreamt. Alle, die nicht bei Playback-TV sind, die kriegen halt einen Watch-Along, ganz normal. Und alle anderen können mit dem Video. Ein Video dazu zu machen, ja, weiß ich eigentlich nicht, aber ich werde vielleicht schon mal beim Video einfach mal hoch, einfach mal teilen, wo das jemand erklärt. Das, da gibt es ja noch so How-To-Videos. Mal gucken. Ja, wie gesagt, wenn ich jeden Tag sowieso kommentiere, mal schauen, wie das dann wird. Aber ich sag mal so nach dem Spiel, wenn ich 20 Uhr kommentiere, sonntags und 20:30 Uhr das nächste, einmal sitzen zu bleiben. Ich gucke das Spiel ja sowieso. Mit euch müsst ihr quatschen mit einer hier koffeinfreien Cola. Warum denn nicht? Ne? Gut, wenn es nur 26 Leute gucken, ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber vielleicht werden es ja auch ein paar mehr. Könnten die 76ers für eine Überraschung im Osten sorgen und die Celtics im Kampf um die Finals ärgern? Achso, da steht noch. Und Celtics Finals strittig machen. Hashtag Dark Horse, Miami scheint dieses Jahr nicht auf dem Level der vorigen Saison zu sein. Ja, ich denke, wenn wir jetzt von dem Status ausgehen, das ist das Team, das keiner spielen will, in der Eastern Conference, dann ist das für mich Philadelphia. Wir haben Embiid, ich rufe euch jetzt mal nebenbei die Zahlen raus, weil ich glaube, nicht jeder dann auch, wenn er nicht unbedingt Fan jetzt von den Sixers ist, so drinsteckt, was die Personalie Joel Embiid angeht. Joel Embiid ist ja zurück, das haben wahrscheinlich die allermeisten mitbekommen, aber oft weiß man ja nicht, okay, hat er jetzt 20 Minuten gespielt, 25 Minuten, wie läuft es bei dem jetzt eigentlich? Und das sind hier die Zahlen. Und wenn wir jetzt hier gucken, 29, das ist schon mal stark für so ein Comeback, ne? 24, 6 und 7 plus 3 Steals, aber 6 Turnover, okay. Hier waren es auch 8 Turnover und 5, das sollte man sicher noch ein bisschen in den Griff kriegen, aber wir sehen hier 24, 29, 30, 37 mit einem Tag Pause, weil es Back-to-Back war, vollkommen nachvollziehbar. 6, 4, 12, 11, 7, also das ist ein Assist, eine 7, 3, 1, 8, 2, 3 Steals wieder, 2 Blocks, ich sag 5 Turnover, geschenkt, 4 Fouls, alles gut. Auch jetzt nicht im Murderer's Row. Ich meine gut, gegen Miami, da muss erstmal 32 Minuten gehen, auch 25 Würfe nehmen. Klar, jetzt nicht mit der brillanten Quote, müssen wir auch ehrlich sein, aber gegen Miami hinzugehen, das durchzuziehen, das kostet Kraft. Kraft, wo man eben die Frage haben oder stellen muss, hat er die überhaupt nach der langen Pause? Und jetzt, glaube ich, können wir sagen, nachdem Small Sample Size, sieht ganz so aus. Und damit kommt halt nicht irgendein Spieler zurück in the mix, sondern einer, der zum Zeitpunkt seines Ausscheidens in dieser Saison, naja, nicht weniger war als einer von den zwei, drei ja, MVP-Kandidaten. So. Und wenn wir das uns mal vergegenwärtigen und dann auch mal drüber nachdenken, dass natürlich oft bei Playoff-Serien das Team gewinnt, das den besten Spieler hat, dann müssen wir sagen, ja, warum sollte irgendwer, wenn er die Wahl hätte, hat natürlich niemand, aber ist immer so, wenn du Boston, Milwaukee, New York, Orlando, ist ja auch egal, wer da vorne steht, fragst, hey, da unten aus dem Keller, also nicht ganz aus dem Keller, sondern einmal aus dem Souterrain, gegen wen würdest du vielleicht in so einer Serie nicht spielen wollen? Dann, und dann guckst du, da stehen Philly, Miami, Chicago und Atlanta. Wie dann mir jemand sagen kann, der, also da weiß ich nicht, das, also da ist meine Antwort nicht Philly. Das will mir nicht in den Kopf. Weil Miami, hey, so lange bis sie ausscheiden in der ersten Runde oder das gar nicht reinschaffen in die Playoffs, weil sie im Play-In halt erstmal einen abkriegen, solange die nicht mit einem Flock im Herzen im Sarg liegen, solange wird man da immer noch denken, hey, wer weiß. Und auch vollkommen zu Recht, das haben sie sich verdient. Genau wie bei Kyrie Irving eben, wenn man viele Sachen schon mit jemandem erlebt hat, dann ist man entweder auf der Hut oder man erwartet einfach, dass dann noch was kommt. So, auf was Gutes kommt, kann natürlich auch. Aber ich sehe Miami nicht so stark. Jetzt ist Tyler Hero da auch zurück. Der hat den arg gefehlt. Ich weiß nicht, ob die offensiv genug haben. Hängt natürlich viel an Jimmy Butler. Jetzt trifft natürlich auch ab und zu mal Bam Adebayo einen Dreier. Aber irgendwie, irgendwann kommt der Punkt, wo ich denke, naja, wenn du das ganze Jahr irgendwie so Cruise Control fährst, dann ist irgendwann auch mal vorbei. Und ich meine, wenn sie gegen Philly spielen, das ist ja auch noch alles brutal eng da, wenn sie gegen Philly spielen und sie verlieren das 7-8er Matchup, jetzt will ich nicht sagen, dass sie gegen Chicago oder Atlanta ein Außenseiter wären, auf gar keinen Fall, aber in so One and Done ist immer 50-50. Und wenn sie zum Anfang gegen die Boston ran müssen, auf eine weirde Art und Weise, hear me out, fände ich, wenn du, wie gesagt, die Wahl hättest jetzt, und das kann auch sein, dass in die Jahre noch reinrutschen, so, ne? Aber für Boston, ich glaube, der realistische Weise, wenn wir sagen 7-8, sind da klare Favoriten in der Eastern Conference, also auf die beiden letzten Spots. Ich finde, Miami ist der, ideal ist ein großes Wort, aber ich finde, Miami ist ein sehr guter Gegner für Boston. Warum? Wenn die die sehen, wissen die direkt, okay, wir haben hier, also hier geht es nicht irgendwie jetzt irgendwie locker rein zu gleiten in die Playoffs, sondern sehen direkt, also das sind die Penner, letztes Jahr gegen uns gewonnen haben. Mit denen hatten wir in der Vergangenheit arge Probleme. Kann das auch zu einer Blockade führen? Mit Sicherheit, klar. Ich würde immer erstmal positiv denken und sagen, okay, pass mal auf, ey, die Ficker, die hauen wir dieses Jahr weg. So. Und dann gehst du da rein mit wirklich, mit allem, was du hast von Anfang an. Und dann bin ich mir relativ sicher, dann nageln die Heat auch weg. Wenn die aber gegen Philly ran müssen und du siehst, Alter, fuck, die hätten wir jetzt eigentlich nicht hier erwartet. Da steht Joel Embiid. Der kann scoren. Die haben Maxi, die haben Lowry dazu bekommen, die haben Yield dazu bekommen, die haben Harris. Da sind einfach zu viele Waffen. Oubre. Von daher, ja, also das. Ich fände es aus Celtics Sicht gut, wenn die Heat kommen. Aber von den Heat habe ich eben auch viel weniger Angst als von den Sixers, ja. Kann ich einen VPN für Playback empfehlen? Also ich gucke ja die Fußball-Bundesliga über ESPN Plus, weil ich da eh einen Account habe schon seit Jahren. Da habe ich NordVPN, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick über den VPN-Markt, welcher da passt, welcher VPN besser ist. Ich weiß auch nicht, ob irgendwo Varianten, wo man nichts für bezahlen muss, mit Playback-TV funktionieren. Aber da müssen wir einfach mal googeln oder so. Da gibt es bestimmt irgendwas, irgendein Forum oder was weiß ich. Oder Socials, wo das Best Practice vielleicht angesagt werden. Am besten würde ich erstmal vielleicht mal irgendein VPN nehmen, wo man irgendwie einen Probemonat machen kann und dann kann man das ja sehen. MVP. Doncic oder Jokic? Luka spielt eine kranke Saison. In vielen Statistiken liegt er weit vorne. Der bessere Seeding von den Nuggets kann für mich kein Grund für wahrscheinlich für Jokic sein, aber ich finde jetzt den Rest der. Ah doch, Jokic sein, wie siehst du das? Das Schöne ist bei Statistiken, die können wir uns ja angucken. Nicht hier, das ist natürlich falsch, sondern hier. Weil ich habe diese Übung schon gemacht. Wenn ihr euch erinnert, letzte Woche an den Premium-Podcast mit Dean, da haben wir ja unsere Awards, die Awards machen wir jetzt am Freitag, da haben wir unsere All-NBA-Teams aufgestellt. Was ja immer eine schöne Übung ist. So. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt aber, also nur jetzt den Case im Sinne von, ey, Doncic ist in allen Statistiken oder ist in Statistiken weiter vorne als Jokic. So. Dann können wir sagen, ja, hier punktemäßig, das ist natürlich vollkommen richtig, ne, 7,5 Punkte mehr, das ist der Wahnsinn. Rebounds hat er 3,2 mehr, Assists 0,8, ja, Blocks, Steals, Stocks sind eigentlich gleich. Zweierquote ist Jokic 5% vorne, Dreierquote ist Luka 3% vorne, effektive Feldwurfquote, klar, ist dann Jokic vorn. Freiwurfquote ist auch Jokic vorn. Würde man so gar nicht erwarten, ist aber so. Von daher, hin und her, wenn wir sagen, aber für mich ist jetzt der Totschlagargument, die 33,9 kann man nicht meckern. Spielt allerdings auch eine Ecke mehr, der Luca. So. Es gibt aber nicht nur diese Statistiken, sondern es gibt natürlich Advanced Stats, die die Sachen für uns, ne, in Formeln zusammenfassen. Ich möchte gar nicht mit langweilen, was verschiedene Formeln es da gibt und so. Aber es gibt so ein paar Statistiken, die man aufrufen kann, auch wenn die alle nicht jedes einzeln für sich perfektes abbilden, was man, wer der bessere Basketballer ist. Ne, da gibt es noch zu viele andere Variablen, die noch nicht so gut erfasst sind. Aber man kann da zumindest einen gewissen Eindruck bekommen. So, dann gucken wir mal auf Player Efficiency Rating. So, da sehen wir, Jokic ist Erster. Giannis, Luca ist Vierter. Okay. Nicht super wild, bla bla bla. True Shooting, was nicht nur jetzt Zweier und Dreier mit einberechnet, sondern auch Freiwurfquote. Also sehen wir Jokic und wir sehen Luca, ja, ein bisschen weiter hinten. Aber auch egal. So, Rebound Percentage, gut, da müssen wir nicht drüber reden, da ist natürlich Jokic weit vorne. Assist-Quote, beide quasi gleich auf. Das guckt halt, ne, ihr könnt es ja lesen. Usage Rate ist jetzt keine große Geschichte, aber das ist also kein großes Qualitätsmerkmal. Aber wir sehen halt, kein Spieler nimmt oder beeinflusst so viele Ballbesitze seiner Mannschaft wie Luca. Er hat den Ball sehr viel in der Hand. Und jetzt kommen wir zu so ein paar Punkten, die ganz spannend sind. Das sind jetzt so Statistiken wie zum Beispiel in dem Fall Winshares. Ein Estimate of the number of wins contributed by a player due to offense. Also was hat der Spieler im Angriff geleistet, damit das Team gewinnt? Wie viele Sieger hat er damit eingefahren? Ne, die Statistiken, also die Formel dahinter, lass doch gesagt sein, die ist mittlerweile anerkannt. Da gibt es natürlich auch weiter Verfeinerungen und so. Und da lässt sich trefflich über streiten, welche jetzt mehr sind, mal weniger sind. Wir gehen es aber mal durch. Und wenn euch interessiert dafür, hier, man kann, wo ist es denn hier, mal in eine Glossary gehen, da sieht man dann die ganzen Erklärungen. Boom. Offensive Windshares, Erster, Jokic, Doncic, Fünfter. Defensive Windshares, gleich mit Defense. Jokic, Zweiter, Doncic, 16. Beides zusammengerechnet, wenig überraschend, Jokic, Erster, Doncic, Fünfter. Kannst du das noch auf 48 Minuten irgendwie hochrechnen lassen, ist genau das Gleiche. Dann Offensive Box Plus Minus. A Box Score Estimate of the Offensive Points per 100 Possessions a Player contributed above a League Average Player translate to an average team. Ich drücke einfach mal drauf. Erster und Zweiter, nah beieinander. Gleich für die Defense. Erster und 16. Nicht so nah auseinander. Beides zusammengerechnet, trotzdem Erster und Zweiter. Warp, Value of a Replacement, a Box Score Estimate of the Points per 100 Team Possessions that a Player contributed above a Replacement Level. Klammer auf, minus 2, Klammer zu, Player translated to an average team and prorated to an 82-game season. Multiply by 2.7 to convert to wins over replacement. Ich drücke einfach mal drauf. Jokic Erster, Doncic Zweiter. So, also was sagt uns das alles? Das sind die beiden MVP-Kandidaten, natürlich. Gar keine Frage. Ich habe heute in der Rapid Direction darüber gesprochen, dass es die Kollegen, also 100 Kollegen, die ESPN gefragt hat, nicht ganz so sehen. Die hatten Luca nur am Platz 3. Okay. Wenn wir nur auf die Stats jetzt gucken, auf die Zahlen, muss man sagen, ja, das sind die beiden Favoriten. Aber auch, ja, es führt eigentlich kein Weg an Nikola Jokic vorbei. Weil er einfach, was die Zahlen aussagt, der bessere Spieler ist. Oder die bessere Saison spielt, sagen wir mal so. Das ist der richtige Begriff. Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, dass der eine eventuell das beste Team der Western Conference, die um einiges stärker ist als der Osten, anführt. Auch in der Zeit angeführt hat, jetzt, wo sein zweitbester Spieler gefehlt hat und die haben trotzdem nicht so schlechter ausgesehen. Das hat auch zum Beispiel diese Straw Poll von ESPN rausgebracht. Also da war ja wirklich Jokic mit weitem, weitem Vorsprung Erster vor SGA im Endeffekt. Von daher, nein, Luca wird nicht MVP werden. Das wäre wahrscheinlich der Upset des Jahres. Und auch vollkommen gerechterweise. Er ist wahnsinnig nah dran, aber es sprechen eben nicht jetzt nur über den Teamerfolg dafür, den die Mavs jetzt nicht hatten. Von daher, ja. Sorry, falls es eine dumme Frage ist, aber kannst du mir mal erklären, wie die Reihenfolge in der Conference für die Playoff-Plätze zustande kommt, wenn ich jetzt zwei Teams mit gleicher Bilanz habe, die im direkten Vergleich 2-2 gespielt haben. Sehr gute Frage, denn diese Tiebreaker. Dante Exum haben wir eben ganz am Anfang schon gesprochen, Chillpapa. Da bist du zu spät dran heute. Da musst du zurückschwulen. aber ja, die Frage nach dem Tiebreaker. Eine sehr gute Frage, weil die halt oft nicht so bekannt sind. Das sind einige. Und ich habe letztens, vorletzte Woche, und ich sehe Atletico führt 1-0, habe ich in der Podcast-Folge, also in Rapid Direction, habe ich darüber gesprochen. Aber ihr müsst nicht nur mir mal zuhören, ihr könnt es auch selber lesen. Und das können wir gleich mal machen jetzt. Und zwar, das ist die Tabelle von ESPN. So. Und während ich hier runterscrolle und es euch vorlese, hätte ich vielleicht eine Bitte an euch, wenn ihr noch nicht auf Gefällt mir gedrückt habt oder bei YouTube noch nicht folgt oder so, macht das doch mal in der Zeit. Jetzt könnt ihr wieder von meinen großartigen Englisch-Skills profitieren. Und ich sehe, dass ich auf der falschen Seite bin. Wartet mal. Aber ihr könnt schon mal drücken. Ich gucke gerade, wo das jetzt hier ist. Ist das bei Expanded? Nein, dann muss ich doch zur NBA gehen. NBA.com Standings. Aber wie gesagt, das ist ja alles nur noch mehr Zeit für euch, um auf Gefällt mir etc. zu klicken. Ist es denn jetzt hier? Ja, und da haben wir es. Wo auch sonst, außer auf der Seite, der offiziellen Seite der Liga. Also, Tiebreaker für einen Zweiervergleich, nennt man es auf Deutsch, Two-Way Ties. Tiebreaker not needed. Ja gut, das ist ja natürlich raus. So, Head-to-Head, One-Loss Percentage. Also, ich weiß nicht, ob Percentage dafür braucht, aber wer hat mehr Spiele gewonnen? So, sagen wir, steht 2-2 zwischen zwei Teams. So, Division Leader wins ties from Team not leading a division. Heißt, deswegen, unter anderem, haben wir noch diese strange Praxis dieser Division, die ihr hier seht. Also sprich, wenn jetzt Denver obwohl, das ist egal, Denver, Minnesota und Oklahoma City sind alle in der gleichen Division, von daher ist es egal, also wer da Erster ist, ist es Erster. Aber sag mal, Denver wäre punktgleich mit LA, sieggleich. Aber keine Ahnung, Dallas hätte aber sich 56 Siege, aber 55. Und die Clippers, oder was ich, als wenn die Clippers wären nicht das beste Team, sondern sie wären punktgleich mit Denver, aber sie wären auch nicht das beste Team in ihrer Division, weil Phoenix hätte einen Sieg mehr. Dann würde der Divisionssieger in so einem, boah, das habe ich schlecht erklärt, aber egal, was ich meine, dann wäre der Divisionssieger hätte immer, hätte immer einen Heimvorteil. Aber ich sehe, dass mein Internet gerade weggenagelt ist, von daher warte ich kurz, bis es wieder da ist und mache hier mal in der Zeit, was mache ich in der Zeit? Das hier.